Guten Morgen, liebe Geschwister. Jetzt bin ich schon wieder da, für die, die gestern da waren. Ja? Also ich freue mich, dass ich hier bin und dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Und nun hoffe ich, dass Gott seinen Segen zur Verkündigung gibt. Und offene Ohren braucht man noch auch dazu, das muss ich auch sagen. Ja, mein Thema heute Morgen lautet: Die Gemeinde der Thessalonicher in der Erwartung der Ankunft Jesu. Ich gehöre zu denen, die immer mehr daran festhalten, sage ich mal, dass wir wirklich sehr nahe vor der Ankunft Jesu stehen, wobei auch ich nicht sagen kann, wann dies sein wird. Aber es, die Zeichen der Zeit dürfen wir gar nicht so sehr sagen, sondern wir warten einfach uns auf unseren Herrn. Aber all die Entwicklungen, die beobachteten die Menschen da beteiligt sind, es ist sicherlich die Zeit, dass wir beginnen, an unsere Stunde, an unserem Kairos, an unsere Zeit zu denken, und die nahe herbeigekommen ist. Deshalb heute Morgen auch dieses Thema: Die Thessalonicher in der Erwartung der Ankunft Jesu. Ich mache heute Morgen einen Gang durch die beiden Thessalonicher Briefe. Deshalb kann ich auch kein Bibelwort an Anfang stellen, ein Wort aus dem Thessalonicher Brief. Es kommen viele, viele Bibelstellen heute Morgen dran. Ja, nun will ich einfach anfangen. Die Gemeinde der Thessalonicher war eine Vorzeigegemeinde. Ich habe irgendeinen Frosch im Hals. Das ist gut, dass du mir jetzt ein Wasser hingestellt hast, ja. Es muss klappen. Nachdem Paulus sicherlich nur kurze Zeit dort war, haben sie sich komplett von ihrer alten Götzenkultur abgewendet und sich der Botschaft des Apostel Paulus angeschlossen. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst verkündigen von uns, also von Paulus, welchen Eingang wir bei euch hatten, bei euch den Thessalonichern, und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt haben, dem lebendigen Gott und wahren Gott zu dienen. Die dort angesprochenen sind die Gläubigen aus Mazedonien und Achaia gewesen und von einigen anderen Orten. Das lesen wir im Vers zuvor. 1. Thessalonicher 1, Vers 8, wo geschrieben steht: Denn von euch aus, euch Thessalonicher, ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien, dort liegt ja Thessalonich, und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen, nicht wahr? Das ist doch eine Gemeinde. Da kommt der Paulus ein paar Wochen, zwar wirklich nur ein paar Wochen, und missioniert. Und dann glauben die. Und dann muss er wieder fort, weil sie ihn ja die Juden fortgejagt haben. Und dann bleibt der Timotheus und der Silas, die bleiben noch dort, haben sich dann später in Athen wieder getroffen. Das war auf Kreta ganz anders. Ich habe ja auch mal einen Vortrag über Kreta gehalten. Nein, drei Kapitel habe ich gehabt, dreimal. Was war ganz anders? Von den Kretern lesen wir in Titus 1, Vers 12. Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Da musste man einen anderen Organisator hinschicken, eben diesen Titus. Der muss schon ein bisschen kräftige Statur gehabt haben. Und den Apollos und sogar noch den Gesetzesgelehrten Zenas dazu mitsenden, um all diese jüdischen Meinungen erstmal zur Ruhe zu bringen und dann natürlich auch unter den Juden zu missionieren. Das gehört noch dazu. Nicht? Sie mussten all den Widersprechenden und den Schwätzern und Betrügern besonders aus der Beschneidung Einhalt gebieten. So, und jetzt fange ich mal an, diesen Text auszulegen. 1. Thessalonicher 1, Vers 2 bis 4. Wir danken Gott allezeit für euch, euer erwähnend in unseren Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Diese Gemeinde tat das Werk des Glaubens. Ich persönlich meine, der Ausdruck Werk des Glaubens ist etwas unglücklich. Da steht nämlich eigentlich Arbeit des Glaubens. Da steht das griechische Wort Erg. Wir können das alle aus Ergonomie und was es da alles für Wörter gibt. Ergotherapie, nicht, das ist Arbeit. Sie stehen in der Arbeit des Glaubens. Das steht auch in 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Die Thessalonicher arbeiteten, wirkten aus ihrem Glauben heraus. Das war sicherlich zunächst ein Glaube nach innen. Sie haben den überkommenen Götzendienst ausgeräumt und eine neue Verkündigung eingerichtet. Liebe Geschwister, das können wir doch auch auf uns beziehen, wenn jemand aus der Welt, aus einem Beruf, ob das ein akademischer oder ein praktischer Beruf ist, herausgenommen wird, dann verlassen sie ihren alten Anführungszeichen Götzendienst und dienen nun dem lebendigen Gott. Und dann haben sie nach dem Maß ihres Glaubens auch die Dienste in der Gemeinde eingerichtet. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an meinen Vortrag über Römer 12, Vers 3 und folgende Verse. Nach dem Maß des Glaubens haben sie dann gearbeitet oder gewirkt. Mit Prophetie, mit Dienst, mit Lehre, mit Zuspruch, mit gegenseitiger Mitteilung und das gegenseitige Gespräch. Und nach dem Maß des Glaubens haben die Vorsteher gewirkt und die Geschwister die Barmherzigkeit geübt haben. Das ist Arbeit des Glaubens. Daraus entsteht vielleicht das Werk des Glaubens, das ist richtig, auch das Arbeit des Glaubens. Was wir aus unserem Glauben der Gemeinde auch draußen tun, das ist Werk des Glaubens, das ist Arbeit des Glaubens. Aber dann haben sie ganz bestimmt auch nach außen gewirkt. Sie sind bestimmt nicht dabei stehen geblieben, sondern sie haben nach außen auch das Wort, wie schon am Anfang gelesen, weitergegeben. Und dann war auffallend, dass sie das Wort in viel Drangsal aufgenommen haben, aber mit Freude des Heiligen Geistes. Nicht wahr, uns geht es auf diesem Gebiet ja immer noch gut. Es gibt bei uns keine Verfolgung. Es gibt eine Meinungsmacherei heute, ja, das stimmt. Aber es gibt noch keine Verfolgung. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Da muss man das Wort in aller Drangsal aufnehmen und dann in der Freude des Heiligen Geistes. Ob das in Nordkorea oder sonst wo ist oder in Nigeria, wo diese schweren Verfolgungen sind, das spielt keine Rolle. Aber es hat schon immer die Verfolgung zur Gemeinde dazugehört. Wir im Westen hier sind hier ganz schön verwöhnt, das muss man auch dazu sagen. Also sie haben das Wort aufgenommen in Drangsal und es ist das Erstaunliche, das liest man immer wieder, dort wo Druck und Verfolgung ist, dort wachsen die Gemeinden. Man kann das gar nicht sich vorstellen. Ich stelle mir mal vor, ich bin in Nordkorea irgendwo und dann, wie soll das Wort weitergegeben werden? Du meinst vielleicht ist es ein Spitzel oder sonst was, das weiß man nicht. Aber trotzdem wachsen die Gemeinden. Und so war es am Anfang auch im Römischen Reich. Die Gemeinden sind gewachsen. Also dann lesen wir, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien, Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. So wünschen wir uns es eigentlich auch. Ja? Aber jeder Gemeinde hat ihren eigenen Auftrag. Aber über alles war auffallend, ihr Vertrauen in den Herrn und durch das von Paulus gelehrte Wort, das haben sie aufgenommen. Und deshalb haben die auch die ersten beiden Briefe bekommen, die erhalten sind, die ersten beiden Thessalonicher Briefe. Das bestätigt Paulus auch nochmals im 2. Thessalonicher Brief in Kapitel 1, Vers 10, dass sein Zeugnis bei den Thessalonichern geglaubt worden ist. Und bei uns hier auch. Das freut mich und wir sind eben auch eine Gemeinde, die von Paulus geprägt ist. Es war das Evangelium, wie es Paulus verkündigt hat. Und Gott hat Gnade gegeben in Kraft und in Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wir brauchen auch die Gewissheit für das Wort. Wir dürfen nicht im Zweifel hin und her wanken, sondern wir dürfen gewiss sein, was Paulus oder was das Wort Gottes uns sagt, das ist Wort Gottes und das müssen wir aufnehmen, dürfen wir aufnehmen. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Denn unser Evangelium war nicht bei euch in Worte allein, sondern auch in Kraft. Auch das bitten wir unsere Brüder, dass das in Kraft geschieht, auch innerlich. Und wir können körperlich schwach sein, aber dass Gott dem Wort Kraft verleiht, dass es wirkt und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wir wissen, wie ihr wisset, was wir unter euch waren, um euretwillen. Und dann sind es die Bemühungen der Liebe gewesen, die Bemühungen der Liebe oder die Bemühungen in der Liebe, die sind aufgefallen. Das Heidentum kennt keine christliche Nächstenliebe. Das ganze Heidentum nicht. Deshalb ist die Liebe derer oder deren Liebe zueinander aufgefallen. Ist aufgefallen. Das passiert auch heute noch. Zum Beispiel war die Unterstützung der Gemeindeglieder für die griechischen Götzendiener etwas völlig Neues und etwas Unbekanntes. Dort herrschte Egoismus, hier in Thessalonich Zuneigung. Ein ganz kleines Beispiel. Ich wohne auf dem Land und bei einem runden oder großen Geburtstag kommt der Bürgermeister noch zum Besuch. Und der hat mich nur dreimal verschoben, aber der hat mich Freitag, glaube ich, hat er mich besucht. Und der hört jetzt auf. Und dann sagte ich zu ihm, Herr, heißt Heckmann, der Mann Heckmann, ich bedanke mich bei Ihnen. Sie haben unsere Gemeinden und sehr unterstützt und war immer auf unserer Seite. Und dann sagt er zu mir, er wünscht sich eigentlich eine säkulare Stadtverwaltung. Er will keine christliche Stadtverwaltung oder christliche Stadt. Aber, die Kirchen wären ein starker Punkt in einer Gemeinde, weil sie gemeinschaftsbildend sind und weil sie eine Position vertreten, die der Gemeinde förderlich ist, der säkularen, der weltlichen Gemeinde. Und das hätte er in seiner ganzen Laufbahn so erlebt. Und deshalb sei er auf der Seite der Kirchen. Das hat mich schon erstaunt. Damit sieht man die Kirchen haben, oder die Gläubigen haben doch noch eine Aufgabe einer Stadt und das stammt jetzt nicht von mir, habe ich nicht erfunden, sondern das hat mir der gescheitende Bürgermeister erzählt, nicht wahr? So empfinden die Leute das, ich muss dazu sagen, gute Kirchengemeinden oder auch freikirchliche Gemeinden da sind. Also, Bekehrung vom Heidentum, weg vom Egoismus des Heidentums, sondern hin zu einer christlichen Zuneigung und christlichen Liebe. Dann war die Gemeinde der Thessalonicher eine Missionsgemeinde. Wir haben schon in 1. Thessalonicher Vers 1 das gelesen. Ich wiederhole es noch einmal. 1. Thessalonicher 1, Vers 8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Von Thessalonich aus ist das Wort des Herrn erschollen in einem weiten Umkreis und hat auch sicherlich andere zum Glauben geführt, sonst würde das nicht hier stehen. Und in 2. Thessalonicher 3, Vers 1 bittet Paulus darum, dass man für ihn beten soll, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei ihnen in Thessalonich. Paulus hat ihnen das Evangelium Gottes verkündigt, wie wir in 1. Thessalonicher 2, Vers 9 lesen können. Ja, wir sind hier natürlich keine Missionsgemeinde und jede Gemeinde ist anders. Aber wenn ich dann sehe, wie mühevoll es heute ist, das Wort Gottes unter die Leute zu bringen, dann staune ich nur, wie das damals möglich gewesen ist. Nicht? Wir sind bei uns zu Hause auch, machen Zeltevangelisation und vieles, vieles andere. Bis du einen Menschen zum Glauben führst, ist eine harte Arbeit. Die missionarische Tätigkeit der Thessalonicher ist nicht die zentrale Botschaft der beiden Thessalonicher Briefe. Hier geht es vielmehr um ihre innere Vervollkommnung auf den Tag Jesu Christi. Beides gehört zusammen natürlich. Und dann war für Paulus noch wichtig, dass die Thessalonicher seine Verkündigung nicht als Menschenwort aufnahmen, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gotteswort. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Und das bitte ich doch für uns und unsere Gemeinden, dass wir Brüder haben, die da vorne stehen und das Wort Gottes verkündigen, dass es wirklich auch Gottes Wort ist. Und dieses Wort hat in ihnen, den Thessalonichern, große Auswirkungen gehabt. Und die will ich nun anschließend noch besprechen, einige davon. Zuerst das Ausharren in der Hoffnung. Eine Vorbereitung auf die Ankunft Jesu ist Ausharren in der Hoffnung. Diese Gemeinde hat von Anfang an neben diesem Ausharren in Hoffnung die Drangsale und deshalb mussten sie auch ausharren. Wenn man Drangsale hat, muss man durchhalten, muss man aushalten. Und wie ich schon sagte, die Gemeinde hatte von Anfang an Drangsale, 1. Thessalonicher 1, Vers 6, also Verfolgungen. Und diese Verfolgungen prägten auch die Gemeinde in der Geduld oder im Ausharren. Ist das nicht auch, dass heute die verfolgte Gemeinde prägt? Wir stehen, so habe ich vom Anfang gesagt, bestimmt nicht mehr weit weg von der Ankunft Jesu. Da müssen wir auch uns fragen lassen. Und deshalb dieses Thema, ob wir in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus wirklich auch bereit sind, auszuharren. Und nun die Frage, wodurch wird dieses Ausharren genährt? Es war das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, wie ich es eben betont habe. Diese Gemeinde hatte von Anfang an eine intensive Hoffnung auf ihren wiederkommenden Herrn. Das ist eine ausgesprochen mutmachende Einstellung. Auch diese Einstellung sollten wir haben, damit wir uns ganz ausrichten auf Jesus und auf seine Ankunft und auf das Sein bei ihm. Die waren damals am Anfang der Kirchengeschichte, besser gesagt der Gemeindegeschichte und des Weges der Gemeinde durch die Zeiten. Das war der Anfang, da haben sie missioniert, da haben sie nach innen sich aufgebaut durch das Wort des Paulus. Und wir sind, so meine ich, am Ende angekommen. Für uns gilt das, was die Thessalonicher erlebt haben, was ihnen geschrieben worden ist, in besonderer Weise. Und dieses Ausharren der Hoffnung ist ganz aktuell geworden. Erinnern wir uns an 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Und der uns errettet hat vor dem kommenden Zorn. Etwas Ähnliches lesen wir auch in Römer 5, Vers 9c, dass wir vor dem kommenden Zorn gerettet werden. Das ist auch etwas. Wenn wir in die Kirche in Verkündigung hineinschauen, dann wissen die gar nicht richtig Bescheid. Wie ist das mit dem Zorn? Kommen wir in die Zeit des Zorns oder nicht? Aber wir dürfen einfach hier wissen bei uns, wir kommen eben nicht in die Zeit des Zorns. Das ist eine andere Heilszeit und auch eine andere Verkündigung. Und die kommende Zeit des Zorns ist natürlich intensiv die eigentliche Endzeit. So, und jetzt wir. Wiederkunft Jesu wird in der Christenheit geradezu als Geheimlehre gehandelt. Lesen wir doch diese Artikel und Bücher aus deren Feder. Zumindest bei uns. In Amerika ist das teilweise völlig anders. Da Da gibt es dann einen Lehrstuhl für Prophetie in verschiedenen Bibelschulen. Nein, wer heute gläubig geworden ist, darf auch seinen Herrn aus den Himmeln erwarten und alles Geschwätz über Vorentrückung, Prätribunalismus und Posttribunalismus oder Postmillennialismus kann an dieser Stelle ruhig vergessen werden. Wir warten auf unseren Herrn und das noch vor dem kommenden Zorn, weil er uns vor dem kommenden Zorn errettet. Und dieser Gemeinde gibt der Herr 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Das ist die berühmteste und bekannteste Stelle über die Entrückung. Er gibt diese Lehre einer ganz jungen Gemeinde. Wir würden das einer alten Gemeinde geben, solche Entrückungsthemen, nicht 1. 4.17, das weiß man einfach. Ja? Nein, einer Gemeinde am Anfang gibt Paulus dieses Thema bekannt. Und wir meinen, wir müssten da eine Geheimlehre draus machen und keiner weiß Bescheid. Das kann ich so nicht vertreten. Und Paulus spricht mit den Thessalonichern sogar über den Tag des Herrn. Das ist die sichtbare Wiederkunft Jesu am Ende der großen Trübsal. Auch das sagt er ihnen. Oder ganz einfach ausgedrückt, am Ende der Endzeit. Anlass dazu sind Irrlehrer. Auch bei uns gibt es Irrlehrer, aber dort auch. Anlass dazu sind Irrlehrer, die behauptet haben, dass die erste Auferstehung, also sichtbare Wiederkunft am Ende der Endzeit oder zur Aufrichtung des tausendjährigen Reichs, schon geschehen sei und dass der Tag des Herrn da wäre. Paulus argumentiert, dass dies noch nicht der Fall sein kann, denn zuerst muss der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbart werden. So, das mag an dieser Stelle genügen. Die Endzeit ist nicht mein Thema. Wichtig ist jetzt die Vorbereitung der Thessalonicher und damit auch von uns auf die Ankunft Jesu Christi. Darum geht es heute Morgen. Vorbereitung auf die Ankunft Jesu Christi. Das erste war Ausharren in der Hoffnung. Und jetzt kommt zweitens die Heiligung. Dazu lesen wir in 1. Thessalonicher Vers 3, 12 und 13. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesu mit allen seinen Heiligen. Wir sollen also in Heiligkeit befestigt werden. In der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu. Was ist Heiligung? Wir können uns selber nicht heilig machen. Es ist das Werk Gottes in uns, das Werk des Heiligen Geistes. Es ist der Ausfluss des Wirkens des Herrn in uns. Heiligung heißt auch Absonderung. Wir können nicht heilig sein, wenn wir uns nicht von der Welt unbefleckt halten. Das lesen wir zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 27. Aber das Vorbild selbst ist Jesus. Dazu lesen wir in Hebräer 7, Vers 26. Denn ein solcher Hohepriester, Jesus, der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, geziemte uns, heilig oder fromm, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Gilt auch uns, abgesondert von den Sündern, nicht aus der Welt rausgegangen, aber abgesondert in deren Verhalten und Denken. Und dann werden wir auch eines Tages höher werden als die Himmel. Heiligung ist ein innerer Vorgang. Deshalb spricht Paulus von der Heiligung des Geistes in 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes, dort steht das, und im Glauben an die Wahrheit. Übrigens lesen wir Ähnliches auch in 1. Petrus 1, Vers 2. Und deshalb spricht Paulus in 2. Korinther 7, Vers 1, eine Stelle, die ich neben ein paar anderen immer wieder zitiere: Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn Geliebte, nein, das habe ich, ich meine eine andere Stelle. Ich bin eine Zeile nach oben gerutscht. Deshalb spricht 2. Korinther 7, Vers 1 davon, dass wir uns von der Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen sollen. Es gibt eine Befleckung des Fleisches und es gibt eine Befleckung des Geistes und davon sollen wir uns reinigen sollen und durch unsere Heiligung sollen dadurch unsere Heiligung in der Furcht Christi vollenden. Wenn wir uns also reinigen von der Befleckung des Geistes und des Fleisches, dann vollenden wir unsere Heiligung in der Furcht Christi. Nicht, ich kann sagen, ihr seid alle schon so vollkommen, so empfinde ich das auch, bis ein Stück weit, aber wir fehlen alle. Wir fehlen alle. Es gab mal eine Bewegung der Heiligung bzw. der Sündlosigkeit, als ein Mann, sagt ein Bruder, ich glaube sogar, das darf man sagen, das war Jonathan Paul, ich habe heute noch nicht gesündigt. Damit hat er zum zweiten Mal gesündigt, weil er bestimmt einmal vor, ganz bestimmt gesündigt hat. Nicht wahr? Deshalb, das ist einfach so, aber deshalb müssen wir einfach auch in dem Ringen um unsere Vervollkommnung, unsere Heiligung und dem Wachsen in der Wahrheit einfach immer dranbleiben. Es ist ein ständiger Kampf zwischen Geist und Fleisch, wie wir aus Galater 5, Vers 16 und 17 wissen. Wenn wir aber wirklich im Geist wandeln, so steht dort, dann werden wir die Begierde des Fleisches nicht vollbringen. Aber dazu müssen wir vollkommen im Geist wandeln. Durch Gottes Gnade brauche ich dazu. Mit dem Üben vor dem Spiegel gelingt das nicht. Nein, wir brauchen Gottes Gnade dazu und die möge er uns allen schenken. Der Sauerteig der Sünde und der Bosheit muss ausgeschieden werden, damit wir eine geheiligte Masse werden. So etwas lesen wir in 1. Korinther 5, Vers 7 und 8. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Und nun kommt der wunderschöne Beisatz, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Wir sind ungesäuert und ich denke, so ist das hier auch. Oder wir sind ungesäuert, ich schließe uns alle jetzt einmal zusammen. Aber trotzdem müssen wir den alten Sauerteig ausfegen. Es kommt immer wieder ein bisschen Sauerteig dazu. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten. Das ist so ein schöner Vers. Lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Gemeinschaft mit dem Lamm Christus, dem Lamm und untereinander. So wird der Sauerteig eben auch ausgefegt. Passa ist ja der Beginn der Tage der ungesäuerten Brote, nicht wahr? Da musste aller Sauerteig raus. Und so ist es auch bei uns. Da steht in Galater 5, Vers 9, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Damit erkennen wir auch, wie wichtig Heiligung und Reinigung für uns sind. Wir können uns doch noch nicht von dieser Welt absondern, was jeden Tag auf uns zukommt an Bildern, an Themen, an Worten. Es ist unbeschreiblich. Wir sind in einer bösen Welt, die immer böser wird. Und da bleibt das alles nicht aus, dass wir mit diesen Dingen in Berührung kommen. Und wenn da irgendetwas in uns hängen geblieben ist, dann muss der Sauerteig ausgeschieden werden. Lassen Sie mich noch ein paar Schriftworte dazu sagen. In Hebräer 12, Vers 14 steht, dass ohne Heiligung und der Bereitschaft natürlich zur Heiligung niemand den Herrn sehen wird. soll das Ende unseres Glaubenslebens so sein, als nur Gerettete, da steht, doch so wie durchs Feuer, nach 1. Korinther 3,15, oder dass gar am Ende nur der Geist errettet wird und alles andere verbrennt im Feuergericht vor dem Richterstuhl Christi, 1. Korinther 5, Vers 5. Nein, wie oben schon dargelegt, gilt 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13. Euch aber möge der Herr wachsen lassen und überreich machen in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir gegen euch sind, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Der Geheiligte richtet sein Leben auf die Begegnung mit Christus ein. Aber noch einmal gilt, Christus muss mich heiligen. Er muss in mir leben und wirken, wie wir in Galater 2, Vers 20 lesen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, Christus selbst muss uns zur Heiligung werden. Und da steht in 1. Korinther 1, Vers 30, ja. Christus ist uns geworden zur Gerechtigkeit, zur Erlösung und zur Heiligkeit. Berücksichtigt auch noch 1. Thessalonicher 4, 3, wo geschrieben steht, dass unsere Heiligung der Wille Gottes ist. Es gibt ein paar Stellen, wo der Wille Gottes genannt wird. Und da gehört die Heiligung dazu, oder die Heiligkeit, oder das Heiligwerden. Und dazu noch zum Schluss zu diesem Thema 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern in Heiligkeit. Und das mag zu diesem Thema genügen. Und nun noch das Dritte, der Wandel. In 1. Thessalonicher 4, 1 bis 3 lesen wir: Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesu, wie ihr von uns, also von Paulus, auch wir, empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln. Jetzt kommt das Wort wandeln. Wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, aber dass ihr reichlicher zunehmet und Fortschritte macht. Das ist doch ein Wort auch an uns. Wir wandeln doch so und wollen so wandeln. Aber wir sollen auch Fortschritte machen. Reichlich zunehmen heißt es hier, oder Fortschritte machen, so übersetzen andere. Denn ihr wisset, welche Anweisungen, dort steht normalerweise Gebote, aber das ist die Anweisung, Paragelia, das ist die Anweisung, welche Anweisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, jetzt zum dritten Mal, eure Heiligkeit. Also Paulus hat den Thessalonichern gesagt, wie sie wandeln und von Gott gefallen sollen. Das musste man, oder Paulus hat das denen gesagt, wie sie wandeln sollen und Gott gefallen sollen. Das musste man nicht nur einer ganz jungen Gemeinde sagen, was ich schon erwähnt habe, die waren im Heidentum, die haben erst angefangen, die haben noch keinen Pietismus gelernt und. Die haben erst anfangen müssen, aber das darf man auch uns immer mal wieder sagen. Und dann fügt er hinzu, dass ihr reichlicher zunehmet. Durch einen geheiligten Wandel nimmt man eben auch geistlich zu und wird geistlich reicher. Das gehört zusammen. Lebe ich im Geist, dann wachse ich auch im Geist. Lebe ich in der Heiligkeit, dann nehme ich auch reichlicher zu. Und zu diesem Wandel, den er anspricht, gehört eben auch die Anweisungen. Das heißt Paragelia, so wie ich das Wort verstehe. Pa heißt neben. Das sind die Nebenbotschaften zur Hauptbotschaft. Hauptbotschaft ist die Erlösung und Errettung, sage ich mal. Die Nebenbotschaft ist eben die Anweisung, wie man richtig wandeln soll. Und dann natürlich auch, was Gottes Wille gegen uns ist. Ein geheiligter Wandel kommt natürlich aus dem geheiligten Geist. Das gehört zusammen. Wandel und Wandel ist ein Wandel im Geist. Deshalb gehört das zusammen. Aber man muss beide extra oder gesondert besprechen. Und dann schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 2, Vers 12 noch, dass wir würdig wandeln sollen des Gottes, der uns zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Auch das gehört zusammen, das Reich Gottes und die kommende Herrlichkeit. Und das geht eben nur mit einem würdigen Wandel Gott gegenüber und nicht mit einem unwürdigen Wandel. Irgendwo steht, dass Paulus sie getröstet hat und ermuntert hat zu einem würdigen Wandel. Und dazu muss man auch einen ermuntern, vielleicht auch einmal trösten. Und nun lese ich ein paar Stellen, wo das vom würdigen Wandel vorkommt. Kolosser 1,10, würdig des Herrn zu wandeln. Also nicht würdig von irgendjemand, sondern würdig des Herrn, seinen Lebensweg nachahmen. Für Epheser 4,1, würdig der Berufung wandeln. Wir sind mit heiligem Ruf gerufen worden. Dazu gehört eben ein würdiger Wandel. Ich gestehe Ihnen ehrlich, ich bin manches Mal froh gewesen, dass nicht einer wusste, dass ich Christ bin. Weil der Wandel eben so würdig war, dass er mich jetzt schämen müssen. Nicht wahr? Das kann ich einfach bezeugen, weil es einfach so ist und das wird nicht nur mir so gehen. Da muss man auch lernen und üben ein Leben lang. Philipper 1,27, würdig des Evangeliums Christi wandeln und im Geist feststehen. Das kommt auch dazu. Muss in all den Nöten und Verfolgungen muss man eben auch im Geist feststehen. Römer 16,2, der Heiligen würdig wandeln. Das sind die Vorbilder, die alten Heiligen und die Propheten. Und Hebräer 11, Vers 1 folgende, die Glaubenshelden der Vergangenheit, der Heiligen würdig wandeln. Und dann gibt es noch drei andere Stellen, die ich erwähnen möchte. Galater 5,16, der Wandel im Geist gehört dazu. Epheser 5,2, der Wandel in der Liebe gehört dazu. Und Epheser 5, Vers 8, der Wandel als Kinder des Lichts. Und da möchte ich noch stehen bleiben. In der Vorbereitung auf die Wiederkunft, die Ankunft Jesu gehört auch der Wandel im Licht dazu. Der Wandel als Kinder des Lichts. Das Licht ist ein wichtiges Thema im 1. Thessalonicher Brief. Und das steht besonders in 1. Thessalonicher 5. Kann man nachlesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 4 und 5. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag, wenn Jesus wiederkommt, wie ein Dieb ergreife. Wir warten nicht, für uns kommt Jesus nicht wie ein Dieb wieder. Vielleicht sage ich das nachher noch einmal, sondern er ist der erwartete Gottessohn. Aber trotzdem schreibt es Paulus so, dass euch der Tag nicht wie ein Dieb ergreife, denn ihr seid alle Söhne des Lichts und des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Das ist ein wunderschöner Satz. Wir sind vom Tag und nicht von der Finsternis. Wir sind deshalb hier oben und nicht einen Stock weiter unten. Entschuldigung, diese kleine Anmerkung. Das Licht erträgt keine Finsternis, auch keinen unordentlichen Wandel. In der Nacht regen sich alle Tiere des Waldes. So lesen wir im Psalm 104, Vers 20. Du machst Finsternis und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Nicht, dass in diesem Falle all die dämonischen Einflüsse und die Versuchungen, die Satan immer wieder an uns heranträgt. Und dann fährt Paulus fort, dass wir wachen sollen. In der Nacht schläft man, aber da wir vom Tage sind, dürfen geistlich gesprochen nicht schlafen. Dazu 1. Thessalonicher 5, alles 1. Thessalonicher 5, jetzt Vers 6, 7 und 8. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Nüchtern heißt auch in Begrenzung leben. Wir können nicht an allem dabei sein, alle mitmachen. Angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung. Übrigens ist das genau die gleiche Aufzählung wie in 1. Korinther 13, Vers 13. Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte von ihnen und die größte von ihnen ist die Liebe. Ich lese noch einmal. Angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Erwartung. Sein Helm ein Schutz. Die Hoffnung, die Erwartung Jesu ist einfach ein Schutz. Da haben einfach manche Dinge keinen Platz bei uns und mir oder bei mir. Wir sind vom Tage und sind kein lichtscheues Gesindel, sondern wir warten und wachen und sind nüchtern. Die Wachsamkeit betrifft unseren würdigen und heiligen Wandel, dass wir nicht in Versuchung geraten. Das Warten betrifft auch das Warten auf die Ankunft Jesu, auf die Ankunft Jesu. In der letzten Zeit hier, also in unserer jetzigen Zeit, letzten Zeit, häufen sich die Zitate aus Römer 13, Vers 11 und 12. Immer wieder höre ich dieses Zitat, ich benutze es ja auch. Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, den Kairos erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Die Gemeinde am Ende der Gemeindezeit muss wachen, muss aus dem Schlaf aufwachen, muss auf die Stunde warten, wann Jesus wiederkommt. Vers 12 bestätigt es dieser letzten Generation, und da sind wir in meinen Augen, wir sind die letzte Generation, dass die Nacht sehr weit vorgerückt und dass der Tag genaht und dass der Tag sich naht. Deshalb müssen wir uns auf diese Stunde und diese Zeit ausrichten. Das ist auch mein Anliegen heute Morgen. Bedenken wir auch, der Tag der Ankunft Jesu ist der Tag Jesu Christi. Philipper 1, Vers 6. Zu uns kommt Jesus nicht wie ein Dieb in der Nacht, sondern wie ich schon sagte, er ist der erwartete Gottessohn. Anders geht es nicht. Friedrich Hiller hat gedichtet, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen, und das schon um 1700 herum. Ich habe den Hiller nicht ganz im Kopf, wann der gelebt hat, ein bisschen früher, wie man normalerweise vielleicht annimmt. Oder Adolf Heller dichtete, wann kommst du wieder, herrlicher Gottessohn? Bitten und Lieder steigen zu deinem Thron. Und mit innigem Verlangen, jetzt weiß ich nicht mehr ganz, wie es weitergeht, bitten wir dich, lass deinen Tag an, das ist meine Dichtung, lass deinen Tag anlangen, dass die Verheißung sich erfüllt. Nicht wahr? Das ist unser Anliegen. Eine ganz wichtige Aussage finden wir in Epheser 5. Dort sind es in unserem Zusammenhang vor allem die Verse 13 und 14. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe aus auf den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Also, wir müssen unsere Werke, unser Dasein ins Licht stellen, und wir müssen in der Erwartung der baldigen Wiederankunft Jesu aus dem Schlaf aufwachen, uns vorbereiten auf diese Tage. Und dann gibt es eine neue Überschrift. Unser Evangelium. Unser Evangelium ist bei euch geglaubt worden. Das ist das Evangelium, wie es Paulus verkündigt hat. Das gehört dazu. Wir hatten eine Zeltevangelisation im Oktober. 10 Vorträge. Kein Redner aus unserem Kreis. Aber wir haben natürlich dann auch darüber gesprochen und geurteilt, wie war die Verkündigung heute Abend. Und mein persönlicher Eindruck war der, dass dort, wo Paulus mit seiner Botschaft, nicht der Paulus selber als Mensch, sondern die paulinische Botschaft im Mittelpunkt stand, das waren die besten Vorträge. Da habe ich persönlich, ich bin ja auch schon bekehrt, aber ich persönlich am meisten mitgenommen und habe gedacht, das hat den Menschen am meisten gebracht. Das nur so nebenbei. Doch durch unser Evangelium sind sie gläubig geworden und durch sein Evangelium leben wir auch in der Lehre, die er uns gegeben hat. An die Thessalonier ging der erste und der zweite Brief, welche Paulus geschrieben hat. Erstaunlich, es fehlt dort noch die Rechtfertigung, die Lehre vom Leib Christi und der Beiseite-Setzung Israels, aber auch keine Themen, die später die Christenheit zerrissen, erschüttert hat. Das sind besonders die Themen Taufe und Abendmahl. Finden wir nicht dort. Man könnte meinen, dass hier das Ende zum Anfang zurückkehrt. Keinesfalls dürfen wir das, was Paulus in anderen Briefen entfaltet hat, ignorieren, keinesfalls. Deshalb sind die anderen Briefe auch da. Nein, das gehört zur Leibesgemeinde einfach auch dazu, was Paulus sonst noch gesagt hat. Aber was die erste Gemeinde betroffen hat, das betrifft die letzte Generation noch viel mehr, nämlich die Entrückung und die Ankunft Jesu. Und deshalb stehen diese Themen im ersten Brief und auch im zweiten Brief. Und bei den anderen Briefen steht eben noch etwas Zusätzliches. Diese ganze Gesamtbotschaft des Paulus kam eigentlich richtig zur Geltung in Korinth. Da war Paulus in der Zeltmacherwerkstatt von Aquila und Priscilla. Dort arbeiten zusammen und dort hat Paulus ihnen das paulinische Evangelium offenbart und bekannt gemacht, sodass sie später wieder sogar den Apollos in dem Weg Gottes genauer belehrten, weil der nämlich darüber noch nicht Bescheid wusste. Der hat ja nur die Taufe des Johannes gekannt. Dort wurde, nach meiner Meinung, das Evangelium, wie es Paulus verkündigt hat, ganz besonders entfaltet und von da an wurde es dann intensiv weitergegeben. Ja, 2. Thessalonicher 2 dazu, 2. Thessalonicher 2, 13-14. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wieder fasst Paulus einige Themen zusammen. Die Thessalonicher sind erwähnt, wie wir schon am Anfang der ersten Briefe gelesen haben. Aber in 1. Thessalonicher 1, Vers 4 präzisiert Paulus das noch, nämlich zur Errettung sind wir erwählt worden in Heiligung des Geistes und im Glauben. Und hier in diesem Wort durch unser Evangelium, damit hat er den Thessalonicher natürlich auch sein ganzes Evangelium gebracht, auch wenn im ersten und zweiten Thessalonicher Brief vor allem die Frage nach der Ankunft und Wiederkunft Jesu darüber gesprochen wird. Obwohl ich schon sagte, dass Paulus nicht alle Themen in diesen beiden Briefen anspricht, so wurden sie doch durch sein Evangelium, oder wie er schreibt, unser Evangelium, sie berufen. Sein Evangelium hat er sicher nicht nur ein bisschen verkündet, sondern sicherlich in seiner ganzen Weite und Fülle. Dazu lesen wir in 1. Thessalonicher 2, Vers 8, dass er ihnen das Evangelium Gottes gebracht hat. Und das beinhaltet nun einmal auch das Evangelium von der Gemeinde und von dem Leib Christi. Und dann noch ein weiteres Thema. Der Schlussvers in Vers 14 in diesem Text, 1. Thessalonicher 2, lautet: zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das große Ziel. Wir sind nicht in irgendeine Zukunft, dass wir als Braut im tausendjährigen Reich an der Hochzeit des Lammes teilnehmen und dann werden die Fensterläden zugeklappt und das ist das Ende der Welt sozusagen. Kann man auch nachlesen in Büchern. Nein, sondern wir sind da zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Das ist unser Ziel. So herrlich zu werden wie er selbst. Immer wieder geht der Blick des Apostels zur Herrlichkeit Gottes oder wie in diesem Fall zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Die zukünftige Herrlichkeit ist ein großes Thema bei Paulus. Nicht nur unsere Herrlichkeit, sondern auch die Herrlichkeit dessen, was einmal in der Zukunft in seine Herrlichkeit verwandelt werden wird und das letzten Endes seine ganze Schöpfung, das ganze All. Also, das kommende Ziel der Entrückung, die kommende Herrlichkeit beim Herrn. Ein ganz, ganz gewaltiges Thema, bis zur Gleichförmigkeit mit ihm. Ein Wort aus dem Philipperbrief. Wir dürfen dabei aber nicht stehen bleiben, dieser herrliche Blick in die Zukunft, sondern wir müssen noch einmal auf die Praxis sehen. Wir müssen aufsehen auf Jesus, Hebräer 12, Vers 2, und hinschauen in seine zukünftige Herrlichkeit, die wir eines Tages tragen müssen. Das ist frohe Botschaft, das ist Hoffnung, das ist die Zukunft. Dabei bleiben wir nicht beim irdischen Denken stehen, sondern einen Blick hinauf in die Zukunft. Und den Abglanz seiner Herrlichkeit dürfen wir heute schon in uns tragen, wenn wir aufschauen auf ihn und verwandelt werden in sein Bild, 2. Korinther 3, Vers 18. Wenn wir nicht aufschauen zu ihm und wenn wir nicht in die kommende Herrlichkeit hineinschauen und wenn wir nicht bereit sind, auch in die Zukunft hinein, in das prophetische Wort hineinzublicken, dann sind wir wie Menschen, die bei einer Bergwanderung im Tal stehen bleiben. Das dürfen wir nicht. Und nicht hinaufgehen auf die Höhe, wo wir einen weiten Blick bekommen. Im Tal gibt es nur einen verkürzten Blick. Am Berg oben, da gibt es den weiten Blick. Und da hat man in der Kirchengeschichte und unter den Lehrern der Gemeinde, und es waren oft heilige Männer, sehr gesündigt. Da gibt es die Lehre vom begrenzten Sündopfer. Das ist Calvinismus zum Beispiel. Da gibt es den Begriff der verkürzten Liebe. Nicht alle bekommen die Liebe. Und da gibt es den Begriff des verkürzten Evangeliums. Man verkündigt sozusagen nicht alles. Und so etwas ist schlichtweg irreal. Ein ganz weit hinausgehender Blick steht in Philipper 2, dort lesen wir das folgende. Darum hat Gott ihn, das ist Jesus, auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist, auf das in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das ist das große Ziel der Schöpfung und des Werkes Jesu und der Zurechtbringung, dass einmal alles Geschaffene den lebendigen Gott Verherrlichung wird, und zwar zu seiner Verherrlichung, zu Gottes Verherrlichung. Darum geht es. Um seinetwillen macht er das und nicht, sage ich mal etwas ungeschützt, nur um unseretwillen. Das ist in meinen Augen frohe Botschaft. Der Blick, der weite Blick auf die Zukunft Jesu. Und so haben unsere Väter evangelisiert. Und die haben nicht mit Himmel und Hölle evangelisiert, sondern sie haben die Zuhörer mitgenommen in die zukünftige Herrlichkeit und die ganzen Verheißungen. Ich kenne keine andere Evangelisation als die von Himmel und Hölle. Es tut mir leid, ich kenne keine. Und selbst der liebe Bruder und begabte und begnadete Verkündiger, Pfarrer Wilhelm Busch, auch er verkündigt von Himmel und Hölle. Der hat bestimmt anders gedacht. Ich weiß das auch von Zeugnis von Adolf Heller, die mit ihm gesprochen haben. Aber in seinem Buch, Jesus unser Schicksal, steht das eben auch so. Und das ist mein ganz großes Anliegen, nicht nur hier, auch woanders, dass wir etwas über die zukünftige Herrlichkeit sagen, dass wir die Geschwister, die noch nicht gläubig sind, mitnehmen in das Denken Gottes und was er vorhat und nicht stehen bleiben in dem Kleinen, der Kleinen, in der Kleinheit unserer Welt. Ich lese noch einmal 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Wenn er wiederkommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen. Verherrlicht in seinen Heiligen, das sind auch wir, oder gerade wir. Und bewundert in allen, die geglaubt haben. Nicht, dass die sichtbare Wiederkunft, da gibt es noch ein paar andere, die dazukommen. Denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Und so ist es auch bei uns. Aber Paulus schreibt, er bleibt nicht allein bei den herrlichen Zielen stehen, sondern er drängt darauf, dass die Gemeinde auch vollendet wird. Jetzt kommt nochmals die Praxis. Dass die Gemeinde vollendet wird. Dazu will er sich selbst einsetzen. Er schreibt in 1. Thessalonicher 3, Vers 10, dass er Nacht und Tag über die Maßen fleht, dass wir, also Paulus, euer Angesicht sehen und vollenden oder besser zurechtbringen mögen, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Auch das gehört zur christlichen Gemeinde, dass es immer wieder Brüder gibt, die sehen, wo es mangelt in einer Gemeinde oder wo es mangelt bei uns. Und dass auch die Gemeindeglieder zurechtbringen können. Ja, das gilt für, nicht für die Einzelnen und für den Einzelnen persönlich, sondern das ist oft auch wichtig für ganze Gemeinden. Und unter solchen Mangelerscheinungen und Fehlentwicklungen leiden nicht wenige Gemeinden. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Anweisungen. Und von Anweisungen, da möchte ich noch auf ein paar Dinge hinweisen. Da schreibt Paulus zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, Vers 6, dass man seinen Bruder nicht übersehen soll oder gar in irgendeiner Sache hintergeht. Das bedeutet, dass man des Bruders Rechte nicht zu Boden drückt. Das dahinterstehende Verb bedeutet eigentlich übertreten. Man soll die Rechte des Bruders nicht übertreten. Das gibt es auch in den Gemeinden. Und 1. Thessalonicher 4, Vers 9 erinnert Paulus nochmals an die Bruderliebe, die Thessalonicher bereits praktizieren. Und ich habe das schon einmal gelesen, ich möchte das noch einmal lesen. 1. Thessalonicher 4, Vers 9 und 10. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tun wir auch und wollen wir auch. Und da steht dann auch, denn das tut er auch gegen alle Brüder, die in ganz Mazedonien sind. Also er lobt sie und so denken wir, danke ich, dürfen wir uns auch loben. Und dann fährt auch Paulus fort, wir ermahnen euch auch, Brüder, reichlicher zuzunehmen. Habe ich schon mal so ähnlich was gelesen. Reichlicher zuzunehmen und euch zu beeifern, stille zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch angewiesen haben. Paulus kämpft in diesen Gemeinden, sowohl in Thessaloniki als auch in Kreta, dass die Leute an die Arbeit gehen, nicht Müßiggang betreiben. Nicht wir hier bei uns, das ist nicht gerade ein Fremdwort, aber immerhin, wir sind es gewohnt, dass wir auch arbeiten. Aber damals musste man den Leuten das noch beibringen. Ja, und damit sind wir am Schluss angekommen. Die Thessalonicher waren eine auf die Ankunft Jesu ausgerichtete Gemeinde. Und dazu wollte ich heute auch unsere Gemeinde anregen. Muss ich in der Erwartung Jesu eventuell meine Lebenseinstellung ändern? Bin ich bereit für seine Ankunft? Ich warte geradezu auf den Augenblick, wo wir merken, und das werden wir merken eines Tages, die Stunde ist genaht, der Zeitpunkt der Kairos ist bald erreicht. Und ich bin überzeugt, dass Jesus uns das rechtzeitig wissen lässt. Wie auch Jesus den Jüngern sagt, komm, steht auf, die Stunde ist gekommen. Und sollte er das nicht auch seiner Gemeinde sagen? Wachet und betet auch für die Brüder, dass uns der Mund und eine Tür des Wortes aufgetan wird und dass wir wissen, wie wir reden sollen und das Geheimnis Christi und das Geheimnis des Evangeliums freimütig und in der richtigen Weise zu verkündigen. Das ist eine Zusammenfassung der Stellen Epheser 6, Vers 19 und 20 und Kolosser 4, Vers 3 und 4 noch einmal. Wachet und betet auch für die Brüder, dass uns der Mund und eine Tür des Wortes aufgetan wird. Der Mund bei uns und die Tür des Wortes dort beim anderen, aber auch Tür des Wortes bei uns, gehört noch dazu, dass wir nämlich wissen, wie wir reden sollen, um das Geheimnis Christi und das Geheimnis des Evangeliums freimütig und in der richtigen Weise zu verkündigen. Das kommt alles nicht von alleine, sondern das muss uns alles der Herr schenken. Und ich bitte um Brüder und Redner, die unsere Gemeinden das weitergeben, was das Wichtige ist für unsere Tage. Die Auslegung des Wortes auf der einen Seite und die Praxis und die Vorbereitung auf die Ankunft wieder Jesu auf der anderen Seite. Ich schließe mit dem mehrfach zitierten, ständig zitierten Wort 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Da dürfen wir stille werden und beten, dass der Herr dieses Werk in uns zur Vollendung bringt. Amen. Und jetzt bete ich. Herr Jesus, habe du Dank, dass wir auf dich warten dürfen. Dass du nicht ein ferner Gott bist, sondern dass du ankommst. Oder wie wir normalerweise sagen, dass du wiederkommst. Dass du zu deiner Gemeinde kommst. Dass du dein Leib abholst, kommst in die Luft und holst uns zu dir. Dann dürfen wir alle Zeit bei dir sein, in Herrlichkeit, in Gleichförmigkeit und endgültig vollendet werden. Dann enden alle diese irdischen Dinge, die uns oft doch so furchtbar quälen. Unsere Veranlagung, was wir mitgebracht haben von den Generationen vor uns. Und ihren Sünden natürlich auch noch. Und was wir vielleicht selber weitergeben, ist alles vorbei. Dann sind wir bei dir. Und alles wird abgestreift vor deinem Feuer und deiner Richterbühne und deiner Bühne. Und dann sind wir ohne Flecken und ohne Runzeln. Und das mögst du uns heute schon schenken, dass wir als Vollendete zurechtgebracht Wordene einmal vor dir stehen dürfen und so vollendet werden dürfen. Und dass wir wachsen in dich hinein, dich das Haupt hineinwachsen, Herr Jesus Christus. Segne uns miteinander und schenke uns diesen inneren Willen auch, ganz in dich hineinzuwachsen. Ganz in deine Gleichheit kommen zu wollen, heute schon. Und der Wille, dass du uns vollendest. Dass du alles das wegnimmst, heute schon, was noch stört, was falsch ist. Und dass wir jetzt schon ohne Flecken und Runzeln sind, aber eines Tages dann ganz geheiligt, ohne Flecken und Runzeln vor dir stehen dürfen und vor dem Vater. So, habe Dank für diesen Vormittag. Habe Dank für dein Wort. Habe Dank für deine Erwählung. Und dann habe Dank noch einmal für deine Ankunft. Wir legen uns in deine Hände und bitten, dass du auch die alle segnest, mit einschließen unsere Gebete und auch die Verkündung, die nicht hier sein können. Und alle unsere Häuser und Familien, Herr, sie leben alle von deinem Segen. Du hast uns zum Segen gesetzt und willst uns zum Segen setzen. Ja, dann mach uns still und ruhig vor dir und lass uns in der Anbetung vollendet werden. Vater, im Namen Jesu, gepriesen sei dein heiliger Name. Dank sei dir für deine Gnade, Treue und dein Vollendungswille. Amen. Amen.